Zunächst einmal herzlich willkommen. Ich fühle mich auch willkommen und möchte ein paar Takte zu meiner Person sagen. Und zwar, mein Name ist Miham Kim Rauchholz. Wie Sie sehen, ich bin keine gebürtige Deutsche, sondern komme aus Südkorea. Bin zum Studium nach Tübingen und Heidelberg 1994 gekommen. Ist mein 20-jähriges Jubiläum in Deutschland dieses Jahr. Ich bin verheiratet mit Dr. Manuel Rauchholz, der auch bei der Liebenzeller Mission eine lange Tradition hat. Er ist als Missionarskind in Mikronesien, im Südpazifik und in Asien, Japan aufgewachsen. Wir haben uns während des Studiums getroffen. Wir haben drei sehr lebhafte Töchter, 6, 11 und 13 Jahre alt. Und ich unterrichte, wie Johannes gesagt hat, an der Internationalen Hochschule Liebenzell Neues Testament und Griechisch. Ich habe in Tübingen promoviert unter Hans-Joachim Eckstein und bin heute noch sehr dankbar für diese Begegnung mit Herrn Professor Eckstein, die meine Theologie auch sehr geprägt hat. Mein Mann und ich waren noch 4 Jahre als Missionare im Pazifik, zwischen 2004 und 2009. Und auch in dieser Zeit habe ich vieles mitnehmen dürfen, wofür ich dankbar bin und was auch in meine theologischen Überlegungen immer wieder mit einfließt. Bevor ich mein Referat beginne, möchte ich ein Gebet sprechen. Geliebter Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du hier bist, auch wenn unsere Augen dich nicht sehen, dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der lebt, der in unser Leben eingreift, der zu uns spricht durch sein Wort. Herr, du wächst uns alle Morgen, du wächst uns unser Ohr, dass wir hören lernen, wie Jünger es tun. Herr, öffne auch an diesem Abend, in dieser Stunde, unsere Herzen und Ohren. Herr, mach unsere Herzen ganz, ganz weit und weich, wie ein Ackerfeld, so dass wir dein Wort hören, empfangen und dass viel, viel Frucht wachsen kann aus deinem Wort in unserem Herzen. Herr, du hast verheißen, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Herr Jesus, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Heute Abend ist der letzte Abend, das letzte Referat zu dem Thema Bergpredigt. Unter anderem ein Grund, weshalb ich dieser Anfrage nicht absagen konnte, war, weil das Thema mich so fasziniert hat, muss ich auch ehrlich gestehen, als ich gehört habe, dass für diese Weißacher Tage die Bergpredigt als Thema behandelt werden soll. Ich möchte Ihnen ganz am Anfang ein Zitat vorlesen von einem Robert Leicht. Die Zeit Online hat 1999 eine Serie zu Bergpredigt rausgegeben und aus diesem Artikel möchte ich einen Abschnitt vorlesen. Die Domestizierung der Bergpredigt ist misslungen. Das beweisen schon die immer wieder und immer noch fortgesetzten Versuche der Zähmung. Die gesamte jüngere Geschichte ihrer Auslegung ist ein beunruhigtes Hin und Her zwischen ihrer Anforderung und Überforderung. Der Mensch als Weltkind in der Mitte. Nach wie vor treibt sie Menschen um, fasziniert und verstört ihr Programm auch Agnostiker. Und sei es darin, dass sie bleibend zum Widerspruch reizt. Gewiss, wer hält es wirklich für möglich, sich in unserer Welt perfekt nach ihr zu richten? Aber wer würde umgekehrt ernstlich sagen, ihre Welt wäre keine Alternative? Der Text für den heutigen Vortrag steht in Matthäus Kapitel 7, die Verse 21 bis 23. Und ich lese die Verse aus der Luther-Übersetzung vor. Matthäus, Evangelium, Kapitel 7, die Verse 21 bis 23. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit.
In der Bergpredigt gelten Kapitel 5, 17 bis 20, 7, 12 bis 14, das ist die goldene Regel, und eben gerade diese Verse unseres heutigen Abends, die Verse aus Kapitel 7, 21, 23, kurz vor dem Abschluss der Bergpredigt, als die Schlüsselstellen der Bergpredigt. Das heißt, wenn wir die Bergpredigt nochmal vor Augen, die ganze Bandbreite von 5 bis 7, die Kapitel vor Augen haben, dann gelten diese einzelnen Abschnitte als ein Schlüssel, um die Bergpredigt in ihrem Kern noch einmal besser zu verstehen. Ich lese Ihnen die erste Schlüsselstelle vor, weil dort einfach auch ein paar Begriffe auftauchen, die für unseren Text wichtig sind. 5,20 kennen Sie sicherlich auch. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die Kaiosyne, ein ganz, ganz wichtiger theologischer Begriff, auf den wir nicht verzichten können, nicht nur seit der Reformation nicht, sondern auch davor, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Himmelreich, Basileia tu Uranon, das ist das Stichwort, das die Bergpredigt sozusagen umrahmt. In 5,3 kennen Sie auch, selig sind die, glücklich sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich, Basileia tu Uranon. Ganz am Anfang der Bergpredigt taucht dieser Begriff auf, Reich der Himmel, Reich Gottes. Und dann ganz zum Schluss, jetzt in 7,21, noch einmal, nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, werden in das Himmelreich kommen. Auch der Satz, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser, und dieses besser ist das griechische Wort perisson, das heißt eigentlich überfließt, wenn es nicht überfließt um weites Meer, wenn es nicht mehr überfließt als die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und das ist an sich, klingt schon manchmal wie ein Drohwort, vor allem wenn wir uns überlegen, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten versucht haben, die Gesetze von Mose aus dem Alten Testament zu befolgen und wirklich manchmal in einer sehr radikalen Art und Weise Gottes Gebote zu achten und nach ihnen zu leben. Also das ist die erste Herausforderung, die mitklingt. Und jetzt kommt der Paukenschlag, der nicht nur für mich, sondern auch für viele unserer Studierenden und für viele Mitbrüder und Schwestern immer wieder eine Herausforderung darstellt. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Kyrie, Kyrie, eleison, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und wenn wir diesen Vers lesen, dann kommt es uns zunächst einmal so vor, als wäre es eine ganz simple Gegenüberstellung von Reden und Tun. Also das, was wir auch sonst öfters hören, nämlich das Reden allein reicht nicht im Glauben, sondern man muss auch tun, man muss auch leben, was man bekennt. Also allein nur, dass man theologisch eine richtige Anrede hat, Herr, hilft nichts, wenn es nur eine richtige Anrede allein bleibt und das Leben dahinter nicht dem nachkommt. Ich möchte kurz hier noch einfügen, weil es in den Kommentaren auch immer wieder auftritt und bei manchen vielleicht auch die Frage schon da ist. In den Auslegungen wird immer wieder auch das Verhältnis von Matthäus 7, 21 und 1. Korinther 12, 3 immer wieder versucht in der Auslegungsgeschichte behandelt. Und zwar 1. Korinther 12, 3. Niemand kann sagen, Herr ist Jesus, es sei denn im Heiligen Geist. Das wird nicht die Hauptpointe dieses Referats sein, aber für diejenigen, die sich das auch selber vielleicht gefragt haben, naja, jetzt hier steht einerseits, nicht alle, die Herr, Herr sagen, werden in das Himmelreich kommen. Auf der anderen Seite kennen wir das Pauluswort. Niemand kann Herr, Jesus ist Herr sagen, es sei denn im Heiligen Geist. Ich stimme hier der Meinung von dem Matthäus-Kommentator Ulrich Lutz von der EKK-Reihe zu, der sagt, vom Kontext her in diesem 1. Korinther 12, wo es ja gerade um die Gaben des Heiligen Geistes geht, von Kapitel 12 bis Kapitel 14 behandelt Paulus eben die Geistesgaben. Und in diesem Zusammenhang, von diesem Kontext her, ist hier vor allem gegen eine korinthische Pneumatiker-Exklusivität, also von denjenigen, die sagen, nur die, die in Zungen reden oder nur die, die prophezeien, nur die, die das und das haben an Geistesgaben, nur die haben den Heiligen Geist. Und dagegen wird Paulus diesen Satz gesagt haben, dass er sagt, nein, sondern alle, die Jesus als Herrn bekennen, die haben den Heiligen Geist. Nicht nur die, die in Zungen reden oder nicht nur die, die diese oder jene Gabe haben. Das eigentliche paulinische Kriterium dafür, ob jemand wirklich den Heiligen Geist hat, kommt in 1. Korinther 13, direkt danach. Eines der bekanntesten Kapitel aus dem 1. Korintherbrief, nämlich das Hohelied der Liebe, sehr deutlich vor. Und darauf werde ich später gegen Schluss noch einmal Bezug nehmen. Die Liebe, ohne die nichts eben nutzt. Und die Glaube, Hoffnung und Liebe, das sind die drei, aber allein bleibt, am Ende bleibt die Liebe. Matthäus 7, 21 macht deutlich, die Anrede Herr ist nicht ein Kriterium dafür, dass wir Jesus als Herr, Herr bekennen, ist anscheinend, auch wenn sie theologisch richtig ist, kein Kriterium dafür, dass wir wissen können, dass wir ins Himmelreich kommen werden. Sondern es wird sich daran entscheiden, dass man den Willen des Vaters im Himmel tut. Die entscheidende Frage, die sich dann stellt, ist, was ist dann der Wille des Vaters im Himmel? Worin besteht dieser Wille, den wir tun müssen? Wo ein Ruf, eine Anrede, Herr, Herr, eben nicht ausreicht, sondern eben, dass man diesen Willen des Vaters im Himmel tut. Vers 22 bietet uns eine interessante Richtung an. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Getan, getan, getan. Und hier horchen wir zum ersten Mal nochmal richtig auf. Ging es nicht am Anfang, direkt ein Vers vorher darum, reden allein reicht nicht. Anrufen, Herr, Herr, allein reicht auch nicht. Man muss auch den Willen des himmlischen Vaters tun, tun. Und direkt im folgenden Vers wird eine ganze Liste uns präsentiert, Handlungen. Und nicht irgendein Tun, dass ich mal einmal in 15 Jahren bei der Suppenküche mithelfe, sondern was hier aufgezählt wird, sind Zeichen und Wunder, sind vollmächtige Taten, die die Verkündigung Jesu und auch der Apostel mit begleitet haben. Es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Weissagung, Prophetie. Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen, böse Geister ausgetrieben? Menschen sind besessen, das wissen wir von Paulus, Petrus, von Jesus auch, wie Dämonen ausgetrieben werden aus den besessenen Menschen. Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder? Und dazu kann alles gehören, Heilung, warum nicht Totenauferstehung? All die Wunder, die auch Paulus und Petrus getan haben. Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Vom Tun ist hier also die Rede, und zwar nicht irgendein Tun, Weissagen im Namen Jesu, Dämonenaustreibung und viele andere Wunder. Aber es ist anscheinend, liebe Brüder und Schwestern, nicht der Wille des Vaters im Himmel, was hier aufgezählt wird. Also wird hier nicht nur auf die Praxis hingewiesen, die fehlt, sondern auch auf eine verfehlte Praxis, auf ein verfehltes Tun wird unser Augenmerk geleitet. Der letzte Vers, Vers 23, gibt uns hier wiederum eine sehr interessante Antwort. Dann werde ich Ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Und diese Antwort überrascht meines Erachtens am meisten. Vers 21 bis 23, es geht hier um den Abschluss der Bergpredigt und nachdem eine ganze Latte von die Alten sagen, ihr habt gehört das, ich aber sage euch, wer schon zu einem Bruder Raga, Dummkopf oder Idiot sagt, der ist des Höllenfeuers schuldig. Ihr habt gehört, dass wenn jemand Ehebruch begeht, das schon allein jemand anzuschauen und zu sagen, boah, sieht der super toll aus. Und jemanden zu begehren, das ist schon Ehebruch. Und wir haben eine ganze Reihe von Forderungen, so wie dieser Journalist geschrieben hat, eine Reihe von Anforderungen, die auch zu Überforderungen werden. für uns, sehr schnell, haben wir im Hinterkopf. Und jetzt schließt diese Bergpredigt mit diesem Satz, der so unbarmherzig klingt. Nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen. Wir alle sagen ja, ich habe mein Gebet mit Herr Jesus Christus angefangen. Woher wissen wir also, ob wir dazugehören oder nicht? Was sind denn dann die Punkte, die uns sagen, wir gehören dazu? Wir können uns gewiss sein, dass wir im Himmel kommen. Diese Frage stellt sich an diesem Vers alle. Nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, werden in das Reich der Himmel kommen. Und dann wird eine ganze Liste von Taten aufgezählt, was wir alles getan haben, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht dies und jenes getan. Und Jesu Antwort ist nicht, ja, aber das und das war nicht nach dem Willen meines Vaters, sondern er schlägt eine ganz andere Richtung ein. Und zwar sagt er, mitten in dieses haben wir nicht getan, lautet seine Antwort, dann werde ich zu ihnen sagen, ich werde bekennen vor allen, ich habe euch noch nie gekannt. Ich kenne dich nicht, ich kenne euch nicht. Ihr sagt zwar Herr, Herr, aber ich kenne euch nicht. Weicht von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Dietrich Bonhoeffer, der Ihnen sicherlich bekannt ist, der mich auch während meines Studiums sehr oft begleitet hat, begeistert hat, ist ja einer der wenigen Theologen, die eben durch eine Auslegung der Bergpredigt in seinem Buch Nachfolge, nicht wie viele andere Theologen, die durch ihre Römerbrief-Auslegung die Öffentlichkeitsaufmerksamkeit bekommen haben, sondern Bonhoeffer gehört zu den Theologen, die durch eben diese Bergpredigt-Auslegung in seinem Buch Nachfolge, das 1937 erschienen ist, heute noch viele, viele Christen begeistert. Und Bonhoeffer hat zu diesem Vers geschrieben, in Nachfolge Seite 171, und ich lese es Ihnen vor als Zitat, die Nachfolgenden aber müssen fragen, wo denn nun der letzte Maßstab dafür sei, wer von Jesus angenommen werde und wer nicht. Wer bleibt denn und wer bleibt nicht? Die Antwort Jesu zu den letzten Verworfenen sagt alles. Ich habe euch noch nie gekannt. Das also ist es, das ist das Geheimnis, das vom Anfang der Bergpredigt an bis zu diesem Ende aufbewahrt wird. Das allein ist die Frage, ob wir von Jesus erkannt sind oder nicht. Woran sollen wir uns halten, wenn wir hören, wie Jesu Wort die Scheidung vollzieht zwischen Gemeinde und Welt und dann in der Gemeinde bis zum jüngsten Tag, wenn uns nichts mehr bleibt, nicht unser Bekenntnis, nicht unser Gehorsam? Dann bleibt nur noch sein Wort, ich habe dich erkannt. Liebe Brüder und Schwestern, eigentlich bin ich schon am Schlussvers angelangt, wie Sie es aufmerksam verfolgt haben. Und das habe ich deswegen so zügig durchgezogen, weil jetzt eigentlich der richtige Teil anfängt. Wir könnten viel über diese drei Verse diskutieren, aber meines Erachtens gibt es ein paar Punkte, die wir klären müssen heute Abend. Schon allein um mein Seelenheil willen, muss ich eine Antwort zu diesen Fragen bekommen. Und die erste Antwort ist, was bedeutet das, wenn Jesus zu mir oder zu Ihnen sagt, ich habe euch nie gekannt? Ja, das wäre doch fatal. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass ich vor Angela Merkel irgendwann mal vielleicht sie irgendwo treffe und ich sage, hi Angela, ich kenne dich, habe deinen Namen auch oft gehört und ich habe dich auch vielleicht gewählt. Und Angela Merkel guckt mich an und sagt, ja, ich kenne dich nicht. Dieses Erkanntsein oder Kennen, das griechische Wort Ginosko, was bedeutet das? Wenn daran alles hängt, dass Jesus irgendwann mal zu uns sagt, Miriam, ich kenne dich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich kenne ihren Namen nicht, aber zu jedem Einzelnen, zu jeder Einzelnen von uns, wenn es daran alles hängt, also nicht an Dämonenaustreibungen, nicht daran, dass ich irgendwelche Heilungen vollziehe, wenn es nicht an meinen Taten hängt und auch nicht an meinem Bekenntnis, das ist das, was Bonhoeffer so sehr, sehr, sehr ausdrücklich zuspitzt. Woran hängt es denn dann? Wie kann ich denn sicher sein? Und wenn es wirklich an diesem Satz hängt, ich habe euch nie gekannt, was bedeutet dann dieses Ginosko, erkennen oder erkannt sein? Und das ist die erste Frage, die wir uns heute Abend stellen müssen. Was bedeutet es, wenn Jesus zu mir sagt, ich kenne dich, Miriam, ich kenne dich gut? Oder wenn ich sage, ich kenne Jesus, als meinen Herrn und als meinen Gott. Im Theologiestudium, eins, wofür ich sehr dankbar bin, als ich in Tübingen war, ist es uns immer sehr nahe ans Herz gelegt worden, falls wir eine Frage haben, vor allem zu einem bestimmten Begriff, dass wir versuchen, unseren Blick zunächst mal auf das Alte Testament zu legen, zu sehen, wo in dem Alten Testament, als Jesus diese Worte gesprochen hat, gab es ja noch kein Neues Testament, sondern die haben alle gelebt die Luft des Alten Testaments einatmet. Erkannt sein, Ginosko, im Alten Testament, und jetzt möchte ich Sie einfach mit hineinführen, im Alten Testament geht dem Erkennen, wenn ich etwas erkenne oder erkannt bin, geht diesem Erkennen häufig ein Sehen und ein Hören voraus. Deshalb ist Erkennen im Alten Testament auch nie ein reiner, abstrakter Denkakt. Oh, ich erkenne jetzt, was 2 plus 2 ist. Oder ich erkenne, was jetzt dieses Wort auf Griechisch heißt. Nie ein abstrakter, reiner Denkakt, sondern es ist immer das Herz, das als ein Erkenntnisorgan den Menschen in einer ganzheitlichen Art und Weise erkennen lässt. Das Herz als Sitz der Gemütsregung und des Willens. Alle Funktionen, die wir gewöhnlich nur unserem Kopf zuschreiben. Erkenntnisvermögen, Vernunft, Einsicht, Verstehen, Gedächtnis, Wissen, Bewusstsein, Nachdenken, Urteilen. Alle diese Dinge werden dem Herz, Lev, zugeschrieben im Alten Testament. Die Übergänge zwischen Verstand und Willen sind fließend, so dass sich das Erkennen im Alten Testament, wie gesagt, nie als ein rein intellektueller, wo mein Intelligenzquotient oder mein Gehirn einfach nur ratter erkennt, sondern es ist immer ein Kopf, Herz, Hände, der ganze Mensch erkennt im Alten Testament. Ein ganzheitliches Erkennen ist gemeint. Also wenn Jesus, ich habe euch nie erkannt, nie gekannt, oder wenn ihr sagt, wir kennen Jesus, dann ist mit diesem Kennen nie nur der Kopf gemeint, sondern alles, was zu meinem Menschdasein gehört. Das hebräische Wort Yada hat verschiedene Bedeutungsaspekte. Ich möchte Ihnen nur ein paar davon vorlesen. Yada, erkennen auf Hebräisch, hat den kognitiven Bereich. Es hat aber auch das technische Bescheidwissen, wie zum Beispiel, wenn ein Schreiner weiß, wie er diesen Tisch so schön zustande bekommt, oder wenn ein Automechaniker technisch weiß, wie er sein Auto reparieren muss. Also all dieses technische Wissen gehört auch zu dem Bereich Yada. Persönliche, emotionale und vertraute Kennenlernen zwischen Menschen wird auch mit diesem Wort Yada abgedeckt, und auch geschlechtliche Liebe zwischen Mann und Frau. Adam erkannte Eva, seine Frau. Da haben wir das Wort Yada auch. Für manche von uns, vor allem für Asiaten, sehr, muss das jetzt auch in der Predigt rein, geschlechtliche Liebe. Aber das ist die Bibel, die unter dem Wort erkennen, ein ganzheitliches, Adam erkannte seine Frau Eva. Und als letzten wichtigen Punkt, Yada, erkennen, hat auch immer eine konkrete Lebensgestaltung. Also wenn man erkannt hat, was gut und böse ist, dann tut man das auch. Also diese Lebenspraxis, dieser Bereich ist mit dabei. Wie also nicht anders zu erwarten, bedeutet Gottes Erkenntnis im biblischen Kontext mehr als den Erwerb eines intellektuellen Wissens um Gott. Das heißt, Erkenntnis führt zu einem Gottesverhältnis, und dieses Gottesverhältnis drückt sich aus in einer Lebenspraxis. Ich bin Neutestamentlerin, und trotzdem habe ich es an diesem Abend, oder möchte ich mit Ihnen wagen, ein paar Schriftzitate durchzugehen, weil diese Schriftzitate mir persönlich in der Vorbereitung sehr geholfen haben, ein bisschen von dem zu erkennen, wie unser Gott, ich möchte nicht sagen tickt, aber wie er anscheinend ist. Die Schrift ist ja das, was uns gegeben worden ist, wo wir Gott erkennen können. Und ich möchte Ihnen, der Abend würde gar nicht ausreichen, wenn ich das ganze Alte Testament mit Ihnen durchgehe, aber ich möchte ein paar Höhepunkte nur mit Ihnen durchgehen, nur um Ihnen ein bisschen das Gefühl zu geben, was bedeutet für Gott anscheinend, dass er Sie kennt? Es bedeutet für Gott nicht, was wir Theologen anscheinend oft verstehen. Ich studiere Theologie und ich weiß, was in Matthäus 7,21 steht, und ich kenne die griechische, hebräische und lateinische Sprache, und außerdem weiß ich auch noch die exegetischen Methoden, Sitz im Leben, Traditionsgeschichte, Literarkritik. Und Gott sitzt vielleicht da und sagt, aber kennst du mich wirklich? Kenne ich dich? Kennen wir uns? Oder ist es nur dein Kopf, der mich kennt? Kennst du mich nur beim Namen? Was meinst du damit, Miriam? Du kennst mich, weil du Theologie studiert hast. Da kann ein Fischer, der keine Theologie studiert hat, Gott anders und mehr erkennen als ich nach 20 Jahren Theologiestudium. Was bedeutet es also? Wohin sollten wir gehen, wenn nicht zum Wort Gottes? Ich möchte Ihnen ein paar wunderbare Stellen aus dem Alten Testament vorlesen, die mich sehr berühren, weil es ein bisschen deutlich macht, wie Gott fühlt. Dass Gott eben nicht eine abstrakte Idee ist, die irgendwo herumschwirrt über unseren Wolken, sondern ein Gott ist, der fühlt, der verletzt wird, der eifersüchtig sein kann, der kämpft um sein Volk. Jesaja, Kapitel 1, Vers 2. Höret ihr Himmel und Erde, nimm zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht. Damit meint er das Volk Israel. Und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt, das gleiche Wort, ja da, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel kennt's nicht. Und mein Volk versteht's nicht. Ein paar Verse später, Gott wieder, wie wenn er Herzblut spuckt. Was soll mir die Menge eurer Opfer? Spricht der Herr, ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr kommt zu erscheinen vor mir, wer fordert denn von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet mit all euren Rindern und Ochsen? Verstehen Sie hier, was Gott sagt? Er selber hat es befohlen, diese Opferrituale. Aber inzwischen ist er so enttäuscht von der Liebe, die wir ihm entgegenbringen, die so ist wie ein Morgentau, die heute und morgen, heute noch Hosianna, Davids Sohn, werde unser König, morgen kreuzige ihn. Und das verletzt Gott. Und er sagt, bringt nicht mehr da so vergebliche Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumonde und Sabbate, wenn ihr zusammenkommt. Frevel und Festversammlung mag ich nicht. Meine Seele ist Feind euren Neumonden und Jahresfesten. Sie sind mir eine Last. Ich bin's müde, sie zu tragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen. Lasst ab vom Bösen. Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht. Helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht. Führt der Witwen Sache. So kommt denn und lasst uns miteinander reden, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist. Dass nach diesen frustrierenden Worten Gott noch sagt, lass uns rechten, komm her vor meinem Angesicht. Lass dich und mich uns einander kennenlernen. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Kapitel 29, und der Herr sprach, weil dieses Volk mit seinem Munde mir naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Deswegen kommt das Gericht über dieses Volk. Gegen Ende, Kapitel 43, ihr seid meine Zeugen, nicht ihr seid meine Theologen, ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr wisst und mir glaubt und erkennt, dass ich's bin. Vor mir ist kein Gott gemacht. So wird auch nach mir keiner sein. Ich bin der Herr und außer mir ist kein Heiland. Ich hab's verkündigt und habe auch geholfen und hab euch sagen lassen. Es war kein fremder Gott unter euch. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr. Ich bin Gott. Jeremia, Kapitel 9. Gott hebt das Unrecht im Volk hervor, das so intensiv das Volk immer mehr in die Sünde reintreibt. Ehebruch, Bosheit, Gewalt im Land. Ein Freund verleumdet den anderen und ein Bruder überlistet den anderen, ob in Erbstreit oder wenn es um anderes geht, was auch immer es ist, dass das Land in Sünde erbeben lässt. Gott sieht es und sagt, es ist keine Bereitschaft da. Dieses Volk ist gewohnt zu betrügen und zu lügen. Es ist allenthalben nichts als Trug unter ihnen. Vor lauter Trug wollen sie mich nicht kennen, spricht der Herr. paar Verse später spricht Gott noch einmal. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Wenn du dich rühmen willst, dann rühme dich dessen, dass du klug bist und mich kennst, nicht deiner Weisheit, nicht deiner Stärke. Dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Ich könnte Ihnen noch so viele Texte vorlesen. Wegen der Zeit werde ich hier aufhören. Aus Jeremia Kapitel 19, Kapitel 31 darf ich Ihnen noch diese Verse vorlesen. Jeremia Kapitel 31, 31, was Sie wahrscheinlich auch kennen als unter der Überschrift der Neue Bund. Nicht im Neuen Testament, schon im Alten Testament fängt es an. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und jetzt kommt's. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, ja da. Sondern sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Hosea, Hesekiel, Amos, immer wieder, Hosea 6,6. Ich habe Lust an der Erkenntnis Gottes und an der Liebe, Chesed, nicht am Opfer oder am Brandopfer. Was Gott will, und hier, wir haben doch vor uns gefragt, was ist der Wille Gottes? Nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Hosea 6,6 gibt ihnen die Antwort direkt auf einer Silberplatte. Denn ich habe Lust an der Liebe, sagt Gott. Und das ist nicht das Neue Testament. Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Ich habe an der Erkenntnis Gottes wohlgefallen und nicht am Brandopfer. Resümee des Alten Testamentes. Im Alten Testament wird Gott nicht abstrakt als ein Erkenntnisobjekt an und für sich erkannt, sondern immer, immer, indem er an uns oder für uns wirkt. Römer 8. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Gott wird nicht erkannt im Alten Testament, einfach als Gott an sich, sondern immer in seinem Wirken an oder für jemanden. Und das sagt uns etwas, dass man Theologe, aber gleichzeitig auch immer ein Zeuge Gottes ist, dass man Christ ist, dass man sich Christ nennen darf, aber immer gleichzeitig auch bedeutet, ich bin ein Zeuge dessen, eine Zeugin dessen, was dieser Gott in meinem Leben an mir tut. Und aus dieser Gotteserkenntnis, liebe Brüder und Schwestern, wie erkennen wir Gott? Wie sind wir denn erkannt? Indem wir Gott erkennen im Leben. Wenn ich meine die Windeln wechsle um 3 Uhr morgens und nach 6 Mal, nachdem man, ich habe vorher gesagt, meine Töchter sind lebhaft. Ich habe nie gedacht, dass es mich so an die Grenzen meiner Geduld und alles, was ich Liebe nenne, bringe, dass eine Tochter in der Nacht bis 4, 5 Mal erbricht und ich am nächsten Tag eine Vorlesung habe und 3 Uhr morgens noch einmal die Bettwäsche zum wievielten Mal wechsle. Ist Gott in diesen Momenten da? Oder wenn mein Konto auf Minus geht und ich weiß nicht, wie ich am nächsten Tag meine Kinder füttern soll, was in 2 Drittel dieser Welt oft der Fall ist, ist Gott da? Gott können wir nicht erkennen außerhalb unseres Lebens, liebe Brüder und Schwestern. Gott können wir nur erkennen, wenn Erkennen das Kriterium ist, ob wir in den Himmel kommen oder nicht. Dann sollten wir uns fragen, wie erkenne ich dann Gott? Wie werde ich von Gott erkannt? Und das Alte Testament gibt uns die Antwort, immer existenziell. In allen meinen Höhen und Tiefen, wenn ich als Mutter versage, wenn ich da das Gefühl habe, ich explodiere gleich oder ich bin explodiert schier. In all meinen Versagen, als Vater, als Mutter, als Berufs, in meinem Beruf, in all den Momenten, die unser Leben in Höhen und Tiefen treiben, in dieser Existenz erkennen wir allein Gott. nicht abstrakt nur mit unserem Kopf. Diese Erfahrung, dass wir Gott in unserem Leben erkennen, führt zu der Anerkennung Gottes. Du bist groß, deine Wunder sind nicht zu zählen. Du bist ein Gott, der für mich ist. Du führst mich durch die Tiefen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, ist das kein Zeugnis? So fürchte ich doch kein Unglück. Das finstere Tal gibt es und das gibt es immer wieder, durch das wir wandern müssen. Aber ist das kein Zeugnis? Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, ob es nun durch die Arbeitslosigkeit ist, ob durch eine Krankheit ist oder der Verlust eines lieben Menschen. Du bist bei mir und allein aus dieser Erfahrung kommt die Anerkennung Gottes, du großer Gott, der mich hält, der mich trägt, dem ich vertrauen kann. Und aus dieser Erkenntnis Gottes aus unserem Leben, liebe Brüder und Schwestern, wächst endlich das Liebesgebot, ist eingebettet in dieser Erfahrung. Du sollst Jahwe, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft. Dieses Wort wird zitiert in allen Synoptikern, Matthäus 22. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, aus all deiner Kraft, mit all deinem Verstand und mit all deinem Gemüt. Und an diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten, wenn wir schon nach dem Willen Gottes fragen. Markus 12, 28 bis 34. Die Frage nach dem ersten Gebot. Sie kennen die Stelle, wo ein Schriftgelehrter, ein Theologe auf Jesus zugeht und fragt, was ist das erste Gebot? Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot ist, höre Israel, das wichtigste Gebot, das höchste Gebot. Der Herr, unser Gott, ist einziger Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, ich wiederhole, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Und das zweite ist, du sollst deinen Nächsten so lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein Gebot, kein anderes Gebot. Der Schriftgelehrte antwortet sehr interessant, Meister, du hast, einer der wenigen Schriftgelehrten, die so positiv reagieren, du hast nach der Wahrheit geredet, denn es ist nur einer und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und jetzt kommt ein Wort, deswegen habe ich es vorgelesen. Und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr. Peristeron. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Jesus aber sah, dass er verständlich antwortete und sprach zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Warum habe ich das Meer so betont, Perisoteron? Es ist das gleiche Meer, Perison, wie vorher in Matthäus 5, 20. Wenn eure Gerechtigkeit nicht mehr ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Genau das gleiche Wort. Und der Schriftgelehrte sagt, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, ist mehr als alle Gebote zusammen. Und das wird hier deutlich. Ich bin schon auf der Endgeraden. 1. Korinther 8, 3 gibt es einen wunderbaren Satz. Wenn jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Nehmen Sie sich den mit, wenn Sie Matthäus 7, 21 lesen bis 23. Wenn jemand Gott liebt, 1. Korinther 8, 3. Wenn jemand Gott liebt, wenn Sie und ich Gott lieben, der ist von ihm erkannt. Erkannt. Ich habe dich nie gekannt. All deine Taten, all deine Dämonenaustreibungen, alles, was du gemacht hast, auch wenn du als Missionar irgendwo 40 Jahre gearbeitet hast, all das berechtigt dich nicht, ins Himmelreich zu kommen. Allein dieser Satz, ich kenne ihn, der muss rein. Ich kenne dieses Gesicht, ich kenne sie. Mit ihr habe ich alle Höhen und Tiefen zusammen durchgemacht. Wenn jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Paulus sagt nichts anderes in 1. Korinther 13. Nicht wahr? Alle Erkenntnis, alle Geistesgaben, alles soziale Engagement, alles Glauben, ohne Liebe ist es nichts wert. Wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte, es ist genau der gleiche Kontext wie unser Text. Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse, das wäre toll als Theologin, und alle Erkenntnisse und hatte allen Glauben, dass ich Berge versetzen könnte, jetzt sehe ich zwar keinen Berg, aber von links nach rechts und es... Wenn ich Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, sagt Paulus, und hätte die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen geben würde und ließe meinen Leib verbrennen für mein soziales Engagement und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Und dann kommt eine Aufzählung, die ich Ihnen nicht vorlesen muss. Gottes Liebe zu uns. Liebe ist langmütig, freundlich. Sie hofft alles, sie duldet alles. So wie Gott uns liebt. Ein Theologe hat mal gesagt, Gott ist bedingungslos, denn er liebt. Das Alte Testament zeigt es immer wieder. Ich habe dich großgezogen, Ephraim. Ihr Täter der Gesetzlosigkeit, so endet unser Text. Weicht von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit, Anomia, ist eine typisch matthäische Vokabel. Sie kommt innerhalb der Evangelien nur bei Matthäus vor und bedeutet nach Matthäus 24, 12, wissen Sie das? Am Ende der Tage, da wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen, denn die Liebe wird erkalten. Gesetzlosigkeit, weicht von mir, ihr Täter der Anomia, der Gesetzlosigkeit. So endet unser Text. Und wir fragen uns, was ist das Täter der Gesetzlosigkeit? Was meint er? Habe ich dieses Gesetz übertreten? Habe ich nicht genug gespendet? War ich nicht in der Mission? Habe ich Gottes Willen hier vielleicht übersehen? Habe ich das und das nicht gemacht oder zu viel gemacht? Wir fragen uns und fragen uns und fragen uns. Und der Text gibt uns die Antwort. Gesetzlosigkeit ist, dass die Liebe erkaltet. Das Erkalten der Liebe, die Lieblosigkeit. Und so redet Wolfgang Schrage in seinem Buch Ethik des Neuen Testaments vom Doppelgebot der Liebe als ein Kriterium, innerkanonisches Sachkriterium, als ein hermeneutisches Prinzip, an dem alle Einzelgebote der Bibel in ihrer Sinnfrage gemessen werden müssen. Zitat: Kultische Fragen, heilige Zeiten, muss man den Sonntag jetzt so, kann man den Sonntag Fußball spielen oder nicht Fußball spielen? Darf man am Sonntag die Wäsche waschen oder nicht waschen? Das war in der Missionssituation immer ein ganz großes Thema. Darf man 1000 Schritte gehen oder nicht? Kultische Fragen, heilige Zeiten, kirchliche Konventionen, das ist eher für uns was, und Tabus, das alles hat zurückzustehen gegenüber der elementaren und gewichtigeren Forderung in Entsprechung zur göttlichen Herrschaft, der Liebe Gottes, der Liebe Gutes zu tun und Leben zu retten. Eine Sabbatvorschrift kann und darf darum die Erfüllung des Liebesgebots niemals hindern oder aufschieben. Absoluten Vorrang hat, dass man der Todeswelt ein Stück Leben ab. Zitat Ende. Mein letztes Blatt, liebe Brüder und Schwestern, ich gebe Ihnen hier keine Auflösung der alttestamentlichen Gebote. Wir haben so viele Gebote und Verbote stehen. Es geht hier nicht um eine Auflösung, das ging es auch in der Bergpredigt nicht, sondern er ist gekommen, um zu erfüllen, nicht aufzulösen. Aber Versöhnung und Barmherzigkeit haben ein Übergewicht, ob wir es wollen oder nicht. Das sagt uns die Bibel. Ich habe Lust am Chesed, an der Liebe, an Barmherzigkeit, nicht am Opfer. An Erkenntnis Gottes, nicht am Brandopfer. Und dieses Wort hat Jesus zweimal wiederholt. In 9,13 und 12,7. Die Frage, was ist nun der Wille unseres Vaters im Himmel, den es zu tun gilt? Nicht alle, die Herr, Herr sagen, sondern die nur die, die den Willen meines Vaters tun. Gehorsam gegenüber dem Liebesgebot. An diesen beiden Geboten. Du sollst Gott, dein Herrn, lieben mit deinem ganzen Menschen und deinen Nächsten wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und dieses Liebesgebot ist das Perisoteron, das mehr als Brandopfer und Schlachtopfer. Johannes 13,34 sagt es auch noch einmal. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, dass auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dass ihr einander liebt, das ist das neue Gebot, wie ich euch geliebt habe. Liebe wird allein definiert an dem, wie Jesus uns geliebt hat, liebe Brüder und Schwestern. Jesus Christus. Von ihm erkannt sein ist das einzige Kriterium, mit dem die Bergpredigt schließt. Nicht das Tun oder Lassen jenes oder dieses, sondern von Jesus erkannt sein. Ich habe vorher den Namen Herrn Pfarrer Thomas Nonnenmann gehört. Er war auf diesem Flyer als Name mit dabei. Und ich möchte ihn einfach nur ganz kurz etwas darstellen. Wenn ich sage, von Jesus erkannt sein, ist das einzige Kriterium, dann könnten Sie ja fragen, das ist ja ein bisschen vage, nicht? Wir hätten lieber ein ganz klares Katalog, was wir tun sollen und nicht tun sollen. Jesus Christus ist die Antwort, ist ein bisschen unkonkret. Sie wäre unkonkret, diese Antwort, wenn Jesus nicht leben würde, wenn Jesus nicht reden könnte in unser Leben, wenn er nicht in unser Leben eingreifen könnte. Kennen, liebe Brüder und Schwestern, kennen. Es gibt einen Unterschied, ob ich Herrn Pfarrer Nonnenmann, Thomas Nonnenmann kenne. Soll ich Ihnen sagen, was ich von ihm kenne? Ich habe nicht gewusst, ich dachte, er ist ein Pfarrer, der hier schon seit 20 Jahren arbeitet. Insofern kennen Sie vielleicht auch nicht so viel, aber ich kenne von ihm das Einzige, er ist anscheinend Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Weissach. Und seine theologische Richtung weiß ich nicht. Nach 20 Jahren Theologiestudium in Lehre in Deutschland habe ich schon gemerkt, dass nicht alle Pfarrer immer die gleichen theologischen Richtungen haben, die ich vielleicht aus Korea gewohnt bin. Sehen Sie, das ist vage. Ich kenne Herrn Pfarrer Thomas Nonnenmann per Namen, dass er der Pfarrer dieser Gemeinde ist, dass er jetzt nicht da sein kann und dass er vielleicht nächstes Jahr da sein wird. Aber das ist auch alles. Das nennen wir vage kennen. Wenn Sie mich heute jetzt fragen würden, kennst du deinen Mann, Manuel Rauchholz? Soll ich Ihnen sagen, wie ich ihn kenne? Der hat kein Problem, Wein zu trinken. Rauchen ist absolut tabu. Kommt gar nicht in Frage. Ich weiß sofort, wenn ich eine Sache anziehe, ein Kleidungsstück kaufe, das ist jetzt nicht so Manuels Stil. Ich weiß so viel von meinem Mann. Das ist kennen, liebe Brüder und Schwestern. Jesus kennen und von ihm erkannt sein. Und ich möchte Sie von Herzen ermutigen an diesem Abend. Denken Sie nicht, dass es unkonkret ist. Ihr ganzes Leben und Ihr Sterben auf eine Karte zu setzen, nämlich Jesus Christus, Gott zu erkennen und von ihm erkannt zu werden, dass Sie am Schluss hören, ich kenne dich gut. Ein ganzes Leben hast du mit mir verbracht oder wie der Schächer am Kreuz, nur die letzten 2 oder 3 Stunden weiß ich nicht. Aber ich kenne dich und sage zu dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist kennen, Gedenke meiner. Wenn du in dein Reich kommst, Jesus. Und ich wünsche es Ihnen von Herzen, dass Sie nicht immer denken, kennen, erkennen ist, Gott kennen ist etwas Abstraktes. Würden Sie mit Gott zu einem Glas Wein abends sitzen? Wie sollen wir ein höheres Wesen lieben lernen? Ist das nicht das ultimative Gebot? Ein höheres Wesen, das über unseren Köpfen herumschwebt? Wie lernen Sie denn einen Freund kennen? Wie lernen Sie Ihre Ehefrau und Ihren Ehemann kennen? Wie lernen wir denn Freunde kennen? Und aus diesem Kennenlernen wächst die Zuneigung und die Liebe. Und ich wünsche es mir nicht nur für Sie, sondern auch für die deutsche Gemeinde hier. Sie haben so viel Wissen, so unglaublich, deshalb kommen ja auch so viele aus allen Ländern, um Theologie hier zu studieren. So viel Wissen. Und ich wünsche es, auch für die restliche Welt, dass die Gemeinde in Deutschland Jesus Christus auf eine Art und Weise erkennt, dass sie mit ihm mal einfach ein Glas Wein gemeinsam abends trinken können. Auf diesem Weg habe ich auch versucht, Jesus Witze zu erzählen, um einfach zu sehen, würde er jetzt über diesen Witz lachen? Oder würde Jesus diesen Witz nicht als lustig empfinden? Und genau diese Art, nicht, dass ich Gottes Heiligkeit runterziehen möchte, aber dass wir, so wie das Alte Testament uns sagt, Gott auf eine Art und Weise kennenlernen, die nicht nur unseren Kopf, sondern unser Herz berührt. Und dass aus diesem Berührtsein in meiner Existenz, aus meinem Alltag, in meinen Höhen und Tiefen, meiner Verzweiflung, meinen Erfolgen und meinem Versagen, dass wir Gott so kennenlernen, der für uns ist und aus dieser Kenntnis auch die Liebe wächst. Die Liebe, von der die Bibel spricht, dass das der Wille Gottes ist. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und daran wird die ganze Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich wünsche es Ihnen von Herzen, liebe Brüder und Schwestern, und möchte dies noch einmal im Gebet beenden. Herr, geliebter Herr Jesus Christus, Herr, du siehst unsere holprigen Versuche, Herr, dich kennenzulernen, dich zu ergreifen. Und Herr, du siehst auch die vielen Unsicherheiten, die Ängste, die tief in uns, Herr, da sind und die immer wieder auch hochkommen. Und ich möchte, Herr, dir so von Herzen danken, dass du ein Gott bist, dass du, Jesus Christus, derjenige bist, der uns ergreift, so wie Paulus sagen konnte, dass wir ergriffen sind von dir. Und dass du, Herr Jesus, derjenige bist, der uns erkannt hat, so wie das Alte Testament erkennen auch versteht, dass du erkannt hast uns im ganzheitlichen Sinne, mit all den tiefen Abgründen in unserem Herzen, mit all den Enttäuschungen, den Ängsten, die wir haben, unseren Erwartungen, Hoffnungen. Hab Dank, dass wir erkannt sind von dir und dass das die einzige Sicherheit ist, die wir haben. Wenn wir dich lieben, Herr Jesus, der du in deinem Leben und in deinem Sterben für uns warst und immer noch bist, wenn wir dich leben, Herr, wenn wir dich lieben, dann sind wir von dir erkannt. Und ich möchte dir danken, dass du das so einfach machst für uns, dass du ein so liebenswerter Gott bist, dass du ein Gott bist, der immer und immer und immer wieder uns nachgeht, durch unsere ganze Lebensgeschichte hindurch. Und uns zu sich führt, so wie du auch das Volk Israel zu dir hingeführt hast, durch seine Geschichte in der Bibel. Ich möchte dich für jeden Einzelnen und jede Einzelne hier bitten. Du weißt, wo wir stehen und was uns bewegt. Herr, lass uns dich immer mehr erkennen in unserem Leben und im Glauben. Und je mehr wir dich kennen, dass wir erfahren dürfen, wie immer mehr die Liebe zu dir wächst, weil du ein Gott bist, der uns vergibt, der uns nachgeht, der uns sucht und uns findet. Dir befehlen wir dir auch diesen Abend an, all das, was wir gehört haben, und bitte dich um deinen Segen, Herr, dass wir dein Wort aufnehmen und dass es Früchte trägt in unserem Herzen und auch in unserem Leben. Hab Dank, dass du derjenige bist, Herr, der uns kennt und der uns hält, heute, morgen und Herr und in alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen.